Sexy. Und jetzt 30 Minuten Marabu Musik.
Das Kreuz und verlässt dann den heiligen Raum. Wohin geht der Traum? Warten am Fenster, gefrorenes Glas wie ihr Blick, dessen Milde verfliegt. Was hat sie besiegt? All the lonely people, woher sind sie gekommen? All the lonely people, und wer hat sie verloren? Vater McKenzie feilt jedes Wort seiner Predigt und keiner hört hin. Was hat das für einen Sinn? Einsames Geben und weinend dein Fluch in der Nacht, wenn die Hoffnung verfliegt. Was hat sie besiegt? All the lonely people, woher sind sie gekommen? All the lonely people, und wer hat sie verloren? I look at all the lonely people, I look at all the lonely people. Erst dieser Song, als sie starb, machte klar, wer sie war. Ruhe in Frieden, Vater McKenzie wischt sich den Sand von der Hand, als er geht und er kommt. Nichts ist entschieden, all the lonely people, woher sind sie gekommen? All the lonely people, verloren.
Die Beatles werden gecovert von Tino Eisbrenner und Elbow.
Once there was a way to get back home. I will sing a lullaby,
Mehr Regina Toss gleich im Interview hier auf Radio Marabu, jetzt National.
Why can't I say anything? It never has no meaning. I can't breathe, I can't speak. I don't know what I'm feeling. That wasn't me. I don't know who that was. That was somebody desperate, someone in love. Why can't I tell anybody the truth? I'm somebody desperate, and I don't know what to do. You have no idea, do you? But I do. I just don't know what to say, 'cause I'm so, so afraid. That wasn't me. I don't know who that was. That was somebody desperate, someone in love. Why can't I tell anybody the truth? I'm somebody desperate. I'm somebody just like you. I know you wanna understand what I'm going through, but I do. Sometimes I think you're my twin, sometimes I'm so confused. That wasn't me, I don't know who that was. That was somebody desperate, someone in love. Why can't I tell anybody the truth? I'm somebody desperate, I don't know what to do. I just don't wanna lose you, but I do. I always do.
Und ich grüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Marabu.
Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl untergehenden zur Abendzeit, wo wir uns finden, wohl untergehenden zur Abendzeit. Da haben wir so manche Stund gesessen da in froher Rot und hatten singen die Lieder klingen dem Eichen. Dass wir uns hier in diesem
Otter auch demnächst im Interview zu seiner Volksmusiksammlung. Jetzt Regina Toss. Zurück.
Der Marabu ist eine Storchenart mit kropfartigem Kehlsack. Radio Marabu. Radio Marabu ist geiles Radio.
Wir springen hier durch das Leben mit Regina Toss, gerade bei diesem fröhlichen Lied. Und wir kommen jetzt aber zur dritten LP, das war 1983. Da ist mir aufgefallen, da waren einige sehr junge Musiker dabei, zum Beispiel von Panko, Frank Hille und Jürgen Ehle auch.
Geil, ne?
Ja, genau, erzähl mal.
Geil. Pass auf, es war so, ich habe ja bis dahin, waren das alles ganz viele Lieder mit große Melodien und alles ein bisschen schon fast festgefahren, würde ich sagen. Und da kam der Amiga auf die Idee, wir müssen mit der Toss jetzt mal machen. Damals, kannst du dich erinnern, Bagitte mit
ja,
diesem emanzipierten
ja. Lampenfieber. Mhm.
Ja, und mit diesen Lampen, genau. Und in diese Richtung wollten sie mich haben. Und dann kam die auf, es war Amiga, das war der Produzent Jürgen Lartz. Ja, Jürgen Lartz kam auf die Idee, mich mit Jürgen Ecke zu verkuppeln. Und Jürgen Ecke war ja nun Komponist, aber Pango und die ganzen in diese Richtung. Ja, also mit Schlager hat er überhaupt nichts am Hut gehabt. Und der hat den Auftrag gekriegt, mich ein bisschen emanzipiert in diese Richtung zu bringen. Und ja, aber weißt du, guck mal, da bin ich schon ziemlich viele Jahre unterwegs mit meinem stimmlichen Charisma. Das ist ja das, was ich vorhin noch ganz schnell erklärt habe. Meine Christiane Kluge hat auch, das war das Clevere von ihr. Ich habe ja, darüber haben wir gar nicht gesprochen, in der Schule habe ich am Chor gesungen. Die 9. Sinfonie als Sopran, alles mitgesungen. Und eigene Operettenabende schon mit 15 Jahren. Und man wollte, dachte der Musiklehrer damals auch in Zwickau, ich gehe in die klassische Musik, Operette und so. Hätte ich mich nicht wohlgefühlt. Das ist ein feststehendes Repertoire, was du gut oder schlecht nachsingen kannst. Das sind feststehende Männer. Ja. Genau, du kannst deine eigene Persönlichkeit nicht so entwickeln. Habe ich damals schon als junges Mädel empfunden. Und ich habe mich halt im Schlager und dann im Arbeitervarieté abends gab es Schlagermusik. Und da habe ich mich wohler gefühlt. Komm ran an die Leute so. Und wie gesagt, dann hatte ich diese ganz schönen Lieder und sollte ja, da hat er einfach gesagt, der Jürgen Lartz, Regina, wir machen mal, versuchen das einfach mal. Ich habe jetzt ein bisschen Faden verloren.
Ja, die dritte LP, wo dann auf jeden Fall, sagen wir mal, eine neue Richtung eingeschlagen werden sollte.
Ja.
Gitter hast du erwähnt, aber da gab es auch andere Beispiele. Auch Katja Epstein zum Beispiel hat sich da so ein bisschen hin in diese selbstbewussteren Texte, also weg vom alten Schlager im Prinzip in das was man modernen Schlager damals nannte.
Musst du jetzt schneiden irgendwas nicht so weiter.
Was ich auf jeden Fall zu dieser Platte noch sagen möchte, hier ist auch die Zusammenarbeit. Möchtest du noch mal anfangen? Nö, das war doch bis jetzt eigentlich ganz gut. Wir schneiden in der Mitte, schreibe ich dann mit dazu.
Pass auf, das wollte ich noch sagen zu der Platte. Und da habe ich habe mich natürlich auf das Experiment eingelassen. Ich wusste bloß nicht, wie nimmt mich Jürgen Ecke an als Komponist, weil er überhaupt nicht auf Schlager stand. War überhaupt nicht seine Richtung. Und deswegen bin ich nochmal auf Christiane Kluge gekommen, mit dem Charisma an der Stimme. Diese 8 Jahre Stimmtechnik, die hat sofort erkannt, Regina, du hast etwas ganz Besonders in der Stimme, dieses Timbre. Und das machen wir durch klassische Musik. Deswegen bin ich nochmal zurückgekommen. Und weil ich eigentlich, man wollte mich in die Klassik haben. Und da wäre die Stimme kaputt gegangen. Da hätte ich, wie alle geklungen. Und deswegen war es so genial, die Frau Kluge, die hat gesagt, du gehst, wenn du den anspruchsvollen Schlager machst, dann brauchst du aber einen Wiedererkennungswert in der Stimme. Und den hast du. Du singst 3 Töne und die Menschen erkennen dich. Und dieses Charisma hat die mit der Stimmtechnik mir erhalten. Und das werde ich der Frau ewig dankbar sein. Die klassische Ausbildung hätte mich gemacht, wie alle anderen gesungen, ja. So, und deswegen bin ich nochmal darauf zurückgekommen, weil das hier mit dieser neuen LP, mit diesem anderen Weg, eine große Rolle spielte. Und die Leute kannten mein Charisma, haben meine Stimme sofort erkannt. Und das war ein bisschen, wo ich ein bisschen unglücklich war. Jürgen Ecke hat versucht, mir das Timbre wegzunehmen. Nicht so sehr auf Vibrato, auf große Stimme, sondern auf lange, gerade Töne. Hat er mich gesetzt und nicht zu sehr. Nur dann, ich war da gut. Ich war begeistert, dass überhaupt der mit mir das machte und habe meinen eigenen Willen eigentlich habe ich einen Fehler gemacht, nicht so richtig durchsetzen können. Aber die Fans, ja, wir haben. Und ich war natürlich wahnsinnig glücklich, weil ich hier irre Texte habe von Pelle Brandenstein, Gisela Steininger. Wunderschöne Komposition von Jürgen Ecke, die, wenn man die heute nochmal macht, ich habe ein Lieblingslied, das habe ich noch, ist auf der Single mit drauf, aus Liebe. Da haben wir sogar den Kompositionspreis in Dresden mal gewonnen. Und das sind Texte, ein Traum. Das Fernsehen hat ja auch auf Hiddensee eine Umsetzung gemacht, eine bildliche Umsetzung.
Videoclip würden wir heute
genau,
sagen.
Genau, Videoclip, ganz genau. Und ja, und das war ein bisschen schade, würde ich mal sagen. Und Steig in den Vogel zum Beispiel, habe ich ganz gerade Töne gesungen. Ja, die Fans, die echten Toss-Fans haben das auch angenommen, aber nicht die breite Masse. Breite Masse
wollte sehr interessant.
Liebesten Haus. Ja. Die wollte Liebesten Haus, die wollte die erste Nacht am Meer und solche Sachen. Und hier war teilweise, wo du, hast du mal reingehört?
Ich kenne die Platte sehr gut, ja. Sie ist komplett eingespielt und ja. Mir gefällt sie sehr gut. Gerade auch Steig in den Vogel, der erinnert mich eigentlich am meisten noch an deine früheren Sachen, weil das ja eine Melodie ist, die immer weiter schraubt, ne? Ja, steigend ja, ja. Ja, genau.
Ja.
Also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Titel. Und du hast jetzt erwähnt...
Party ist auch sehr schön. Party. Die Texte, ja, genau. Wahnsinn. Und für mich hier, und das habe ich war ein bisschen traurig, weil ich finde, die Lieder haben heute noch Gültigkeit. Von den Texten sowieso. Und da habe ich schon überlegt, ob ich das nicht alles mal neu mache. Aber wir sind leider nicht mehr im Fernsehen so präsent. Du musst, wenn du das wirklich investierst, alles nochmal neu machen, brauchst du eine Möglichkeit, das auch zu präsentieren, ne? Und das nur nebenbei, Marcel.
Darauf kommen wir nachher.
Absolutes Lieblingslied. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das ausgesucht hast. Da kommen die wenigsten nämlich drauf, weil das künstlerisch so eine wertvolle LP ist aus Liebe.
Darauf wäre ich übrigens jetzt auch nicht drauf gekommen. Das ist gut, dass du es jetzt ausgesucht hast. Dann spielen wir das jetzt. Ja. Genau, aus Liebe.
Aber neuere Fassung.
Wir spielen es von der LP.
Ihr macht es von der LP.
So okay.
Okay.
Macht jeden schön und will. aus Liebe verzichte auf ein eitles, dummes Spiel. Aus Liebe nichts verwehrt. Und doch mal auf Begehr, aus Liebe, aus Liebe.
Aus Liebe aus der dritten LP von Regina Toss. Auf dieser LP ist auch ein Titel drauf, der mir sehr gut gefällt. Er sagt, sie sagt. Und der führt uns zu einem Thema. In den 80er Jahren haben doch die großen Trennungslieder auch deine Karriere bestimmt. Auf der vierten LP ist ein Titel, den wir dann spielen werden. Der ist übrigens auch wieder von dem jugoslawischen Komponisten. Schenk uns noch einmal ein. Brillant gemacht, brillant umgesetzt dieser Titel. Aber das sind die großen Trennungslieder. Ist das auch so ein bisschen eine Anspielung auf dein turbulentes Leben?
Ach, nein, würde ich nicht sagen. Natürlich findet man sich in dem einen oder anderen Text wieder. Ganz klar, ich habe ja war ja immer von abhängig von guten Textern, ja. Und das habe ich natürlich, ich habe immer mitgewirkt. In den ersten Jahren war ich zu unsicher, noch einfach zu jung, einfach unerfahren noch, inwieweit ich meine Persönlichkeit einbringen kann. Aber dann schon Jahre später, wo dann der Erfolg sich eingestellt hat, da hatte ich schon ein Mitspracherecht. Und ich habe teilweise sogar auch die Zeilen mit vorgegeben und dann nach der Wende sowieso die Titelzeile, also die man sagt, diese Headline ist ja ganz wichtig, darauf baut sich dann der ganze Text auf, aber mein Gott, das war so eine Modeerscheinung, wie damals eben Gitte und alles nur so ein bisschen. Ja, ich war eher so ein Typ, so habe ich das nicht gesehen. Ich habe eigentlich die Liebe geliebt, würde ich sagen. Und diese Trennungsthematik, das ist nun mal des Lebens passiert im Leben. Und dass man nicht zueinander passt. Und wichtig ist ja auch der Alltag. Und man darf nicht vergessen, ich war eine populäre, prominente Künstlerin oder bin es immer noch. Aber ich meine, damals zu DDR-Zeiten natürlich auf meinem Zenit, wenn man so will, dann, mein Gott, nochmal, normale Männer, Marcel, trauen sich an eine Künstlerin gar nicht ran. Das zu diesem Thema, ja. Und deswegen war es auch schwierig, da wirklich zu erkennen, will der mit Regina Toss jetzt anbändeln oder möchte er die Frau? Das war immer das Problem. Ich habe immer, und war ja nun zweimal verheiratet und die letzte Ehe ging ja deshalb auch kaputt, weil das war, ich heirate Regina Toss. Ja, nein, die Frau, was ist mit der Frau? Ja, und dann dann trauen sich natürlich immer Leute ran, oder Männer ran, die ein sehr übersteigertes Selbstbewusstsein haben, die sagen, an die Künstlerin kann ich ruhig mal rangehen, ich bin ja auch wer oder so, ja. Ja, das war immer schwierig in diesem Beruf, muss ich sagen. Du zahlst immer, für jeden Erfolg zahlst du einen Preis. Und das ist in dem Sinne dann als Künstlerin dann meist das Privatleben. Und bin natürlich froh, dass ich dann einen wunderbaren Sohn habe und dass ich das alles gehandelt habe. Alles ist gut.
Du hast dann in den 80er Jahren auch Fernsehsendungen gemacht, große Abendfernsehsendungen und vor allem auch eine regelmäßige Radiosendung. Da würde ich dich bitten, ein paar Erinnerungen, wie diese Sendung entstanden ist und wie du auch Einfluss gehabt hast auf diese Sendung. Das würde ich dich gerne erfragen.
Ja, ich habe, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, du, deine Sprechstimme, die ist so angenehm und das wäre doch mal was für einen Rundfunk. Das ist ja wichtig, dass du gut rüberkommst, mit einer Wärme rüberkommst, die Leute ein bisschen einlullst. Ganz wichtig für einen Moderator. Wenn ich dann Pelle Brandenscheid mit seiner tiefen Stimme nur, boah, weißt du? Das ist ganz, ganz wichtig, die Stimmlage beim Rundfunkmoderator. Man sieht ihn ja nicht. Und da bin ich mal durch Zufall. Jürgen Fromm war ja mein langjähriger Produzent im Rundfunk. Mit dem habe ich, die meisten Lieder wurden ja im Rundfunk produziert. Nur Privilegierte durften bei Amiga. Diese drei, das waren alles Zusammenstellung von Rundfunkproduktion. Und denn all das bin doch ich hier von Jürgen Ecke, also mit Jürgen Ecke die Komposition. Das war alles Amiga, das war ein Riesenprivileg, wenn man am Reichstagufer produzieren konnte, weil man da nicht zeitlich angebunden war. Ne? Man konnte ein Lied im Rundfunk 2 Stunden, musste die Nummer drauf haben. Und dort, die hatten da ein anderes Budget, also mit den Musikern auch. Jürgen Ecke, die wunderbaren hier, wie du schon sagst, von Pango, der hat die besten Musiker der damaligen DDR für diese LP LP gewonnen. Und das war natürlich ganz geil, ja.
Und zum Radio, zu der Radiosendung, wie ist sie dann entstanden?
Und da habe ich mit meinem, sagt mein Produzent vom Rundfunk, du, ja, wenn du Lust hast, versuch doch mal eine eigene Rundfunksendung. Weil die Stimme klingt angenehm. Und ja, und dann bekam ich eine Redakteurin, die Ingrid Maria Nauck. Und dann haben wir, weil sie, das war mit ihr Lieblingslied, Nimm den Kuss als Souvenir. Und heute sprechen mich noch Fans an, sagen, das war doch ein tolles Lied, 65 schon produziert im Frühjahr. Und da sind wir auf die Idee gekommen, wir sagen nicht, nimm den Kuss als Souvenir. Zum Schluss meiner Konzerte, wenn ich das singe, sage ich dann immer, heute nimm ein Kuss als Souvenir, aber die Sendung, nimm das Lied als Souvenir. Das war so passend. Und die hat mir ganz viel Spaß. Ich habe es, glaube ich, warte mal, 6, 7, 8, bis zur Wende habe ich gemacht. 89 im Frühjahr habe ich die letzte Sendung gemacht.
Und hast du Einfluss gehabt auf die Musikzusammenstellung?
Ja, absolut, ich habe es gemacht. Ich habe Texte geschrieben und ich hatte ja meine Redakteurin, die hat das alles dort mit Band, alles noch, wie das damals alles so war, ja. Und habe die Texte geschrieben, habe mir die Jungs, die Mädels ausgesucht und war ja viel im Ausland auf Tournee unterwegs, habe überall gesammelt. Ich habe den ganzen Schrank voller LPs, also unglaublich, habe ich mir aus dem Westen von überall, wo wir waren, die Platten mitgebracht. Und deswegen nimmt das Lied als Souvenir, habe ich ja zum Schluss dann auch ein persönliches Souvenir. Habe ich das, konnte man gewinnen, wenn man eine bestimmte Melodie errät. Kannst du dich erinnern? Ja, es war ein Rätsel. Und das haben die meisten natürlich, und auch Wäschkörbeweise habe ich da Post bekommen. Ja, und da hatte ich natürlich, die Musikauswahl habe ich gestaltet. Bloß bei manchen, und Ingrid Mariam war natürlich meine Aufpasserin, dass ich nicht zu sehr, dass ich muss das Verhältnis 60-40 einhalten.
Genau.
Ja, 60 Osttitel und 40 Westtitel. Das fiel mir manchmal schwer. Also muss ich sagen, weil ich nicht so ein Rock-Fan war. Es gab Rockbands in unserem Ländle, die habe ich sehr gemocht. Karat sowieso war meine Lieblingsband. Und dann, ja, Pango und so, das war schon eine Stilrichtung, das musstest du mögen. Das war nicht so meine Seele. Aber Karat mit den Balladen und mit Herbies warme Stimme, das war schon so mein, so. Und da, die habe ich natürlich dann, ja, habe ich alleine gestaltet, die Lieder ausgesucht.
Sehr interessant. Du bist ab Mitte der 80er Jahre auch auf Seereise gewesen um die ganze Welt, mit dem Traumschiff zunächst, gell? Mit unserem DDR-Traumschiff, ja, natürlich.
Das ist auch so eine Geschichte, Mensch, da könnten wir schon wieder den ganzen Abend reden. 1986, wo in der DDR nicht mehr ging, ich versuche mich kurz zu fassen, kam vom Künstlerdienst Hannover ein einzelner Mensch an. Und hat sich Bands gesucht für Chorkonzerte im Westen. Und Mitte der 80er fing man an. Die Klassiker sind schon immer im Westen gereist. Mhm. Ja, die Symphonieorchester waren in Japan ganz viel, weil die Japaner lieben die deutsche Klassik. Und jetzt fing man an, auch Unterhaltungskünstler rauszuschicken. Mhm. Und dann kam der Herr Biermann, kam nach Berlin und suchte Chororchester. Und da waren alle Bands, die haben ja alle studierte Musiker, die spielen sofort vom Blatt auch und haben dort vorgespielt, wenn ich meinte, ein einzelner Herr, den müssen die Ohren abgefallen sein. Von Rostock bis Suhl, alle Bands, die einen Ausweis hatten, ne, eine Bühnengenehmigung, haben dort vorgespielt. Die wollten natürlich alle in den Westen, ist doch ganz klar. Meine Band sich auch beworben. Und ja, und das war 85 schon, ja, genau, 85 war das denn. Da hatte die Band schon auf Northern Night das erste Engagement. Und ich, Timmy, war mein Lebensgefährte, der Leader von den Evergreens. Und ich saß da mit, bin natürlich mitgegangen. Und dann spricht der Herr Biermann an und sagt, Frau Toss, ich weiß, dass Sie großer Star sind in der DDR, aber würden Sie auch mal so 2, 3 Lieder singen? Und ich würde Sie nämlich gern für das Traumschiff vorschlagen. Ich bin völlig cool geblieben, weißt du. Ich habe gesagt, ja, das mache ich. Und dann habe ich glaube, eine feine Dame, Ladies of Tramp, ich glaube, eine feine Dame, ich glaube, eine feine Dame werde ich nie. Und Swing habe ich geliebt, ja, und habe das dann angesungen, dann Blue Bayou noch 3, 4 Lieder. Und dann hatte ich, kurz danach kriegte ich dann das erste Angebot im September 86 auf das Traumschiff MS Berlin.
Und
das
die war Wende?
Ein Spiel um den Stiefel rum.
Und die Wende hast du auf dem Schiff praktisch erlebt, gell?
So habe ich dann, ja, ganz genau. Ich bin am 3. November. Am 3. November, da haben wir alle gedacht, es wird sich was ändern. Der Egon übernimmt das vielleicht, ja. Der übernimmt das vielleicht. Sind wir an Bord gegangen, da stand das Schiff in Hurghada, lag das Schiff. Und ich bin dann dahin geflogen. Am 3. November sind wir mit Band aufgestiegen. Und dann am 9. November, werde ich nie vergessen, wir wussten, dass was passiert, aber kein Mensch hätte gedacht, dass die Mauer fällt. Ja. Und am 9. November habe ich sogar mein Konzert, Regina Toste, Evergreen Jonas an Bord und sing mein letztes Lied, New York, My Way war immer mein letzter Titel. Und da kommt jemand nach vorn gestürzt. Die Berlin war sehr beliebt, weil es ein deutsches Schiff war. Der deutscher Flagge. Und deswegen hatten die Stammgäste, die sogenannten Repeater, waren immer 400 Leute, war immer dieselben. Manche kannte ich schon mit dem Namen. Hm. Bist du auch da, da bist du wieder. Und so, die kannten mich alle schon. Und die haben mich immer wieder gewünscht. Die haben mir auch geholfen. Ja. Hm. Und da kommt die Renate in Repeater, viele Reisende auf der Berlin gemacht, kommt nach vorne, sagt, Regina, die Mauer ist gefallen. Ich sage, hä? Nein. Nein, mach keinen Quatsch, sag ich noch, Renate. Hier haben viele Verwandtschaft im Osten und das kannst du nicht, keinen Spaß machen. Ist kein Spaß. Sagte wirklich, die Leute singen und tanzen auf der Mauer. Ich sag, das gibt es nicht. Und das war der einzige Moment, den ich bereut habe, dass ich nicht zu Hause war und nicht mit meinem Kind in den Westen gehen konnte, weil ich habe ja auch mal ein bisschen Westgeld verdient durch das Traumschiff dann später auch, ja. Und da war ich so, hab gedacht, das kann nicht wahr sein. In dem Moment schaltet der Funke, Deutsche Welle, es ist ja auf den Schiffen zu hören, schaltet der ganz laut und dann hörst du das Schreien der Menschen und überall und jubeln und machen. Es war Wahnsinn. Und 14 Tage später, ich hatte dann ein Lied in Hamburg produziert, mein Schiff ist die Berlin, hab sogar die Hymne für die Berlin eingesungen, der Reeder wollte das so. Und 14 Tage später steht mein Sohn mit einer Freundin, die ein Reisebüro hatte im Westen, auf der Gangway und ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Da hat der Reeder meinem Sohn als Dank, weil die Mama immer die Menschen so glücklich macht, hat meinem Sohn eine wunderschöne Reise geschenkt. Das ganze östliche Mittelmeer hat mein Sohn innerhalb von 14 Tagen, ich habe ihn zwar nie gesehen, weil er immer mit der Crew unterwegs war. Das war MS Berlin und dann dann war ich ja ständig drauf und das war mein Glück, ja, dass ich dann nach der Wende, ich wusste und werde nie vergessen, wie alle haben sich gefreut und der Einzige, der sich nicht gefreut hat, war mein Bandleader, mein Lebensgefährte Timmy, sagte, oh, alle haben gejubelt, Champagner fließen lassen, ja, und Timmy sagt, jetzt wird's für uns nicht mehr so gut. Jetzt sind wir Konkurrenz. Jetzt wird's knallhart. Und recht hat er.
Knallhart wird's jetzt mit einem Abschiedslied. Schenk uns noch einmal ein und danach schenken wir uns die letzte Runde ein und an unserem Gespräch.
Hoffnungslos zerstritten, wie schon so manches Mal. Du tanzt weinend, wartest auf ein Wort von mir, uns wieder zu versöhnen, aber ich sage dir,
hilf mir, diesen Schritt zu gehen, zu gehen.
Wir waren gerade bei der Wende und kommen jetzt in die neue Zeit. Und es gibt auch eine aktuelle Single von dir, die liegt hier irgendwo. Die werden wir auf jeden Fall dann zum Schluss auch spielen. Die finden wir gleich. Aber zuvor möchte ich mal fragen, du warst zu DDR-Zeit Mitglied in der NDPT, aber dann auch Bundesstiftung Aufarbeitung. Das ist die politische Regina Toss. Was kannst du denn dazu sagen?
Was soll ich dazu sagen? Da hängt auch eine schöne Geschichte dran. Nach meiner Scheidung 1970, da bin ich nach Berlin gezogen, weil in Berlin ja Fernsehen, Rundfunk war und wollte von Radio nur einfach weg nur. Und dann kam jemand auf mich zu, der hat sich damals für die im Komitee für Unterhaltungskunst um Artisten gekümmert, der Herr Weise, und der kam zu mir und sprach mich an nach dem Friedrichstadtpalast, im Engagement im Friedrichstadtpalast, und da sagt er: Du, komm doch mal. Ich suchte damals eine Wohnung, ich wohnte da irgendwo nach dem Hinterhof, und komm doch mal zu uns, zu unserer Parteisitzung, weil du warst alleine. Die 20 Uhr musste die Tür unten zugeschlossen sein, also bis 22 Uhr. Kein Telefon hatte ich, gar nichts. Du warst sowas von alleine. Und ich frisch geschieden, mein Kind nicht bei mir, musste ja unterwegs sein, Geld verdienen. Der war bei der Mutti in Zwickau. Und er sagte: Komm doch mal, wir haben montags mal Parteiversammlung. Das sind ganz viele, Rosemarie AB. Und da hat er mir ein paar Kollegen aufgezählt, die da sind.
Oberhofer Bauernmarkt sozusagen.
Ja. Und da finden Gespräche statt, du bist nicht alleine, mach doch das mal. Und da hat er gesagt: Ich besuche dir auch eine Wohnung. Und dann sagt er: Wenn du in die NDPD eintrittst, kriegst du auch eine Wohnung. Und so kam ich zu meiner ersten Wohnung.
Und auch zum Parteieintritt.
In Prenzlauer Berg, und bin in die NDPD eingetreten. Und ich muss sagen, ich war ja so, damals gab es noch eine Nationalzeitung. Ja.
Ja.
Die waren mir so treu. Die haben über jeden Pups auf Deutsch gesagt, den ich gelassen habe, berichtet. Das war zauberhaft, ja. Das ND hat doch nicht über Preise, internationale Preise oder Festivalpreise gesprochen. Da fanden wir Unterhaltungskünstler fanden da nicht statt, um Gottes Willen.
Denn man war SED-Mitglied, da konnte man hin und wieder mal eine Lobeshymne schreiben.
Nein, und so bin ich in die NDPD gekommen. Und ich muss sagen, ich habe mich da wohlgefühlt. Niemand hat mich belästigt. Die waren per Sie, nicht wie die Genossen: Regina, hast du gut gemacht, und gleich dieser Du-Ton. Sondern das war alles sehr höflich und sehr, ja, das war meine. Und dass ich mich dann natürlich politisch, wenn die dann an mich herangetreten sind, sagen: Kannst du da mal einen Spruch machen, dort machen? Das habe ich gerne gemacht, weil das auch meiner Überzeugung entsprach.
Unterschiede.
Aber alles nicht überzogen und alles menschlich, normal, verständlich.
Unterschiede Musikgeschäft DDR und heute, der große Unterschied. Was würdest du sagen?
Kannst du gar nicht vergleichen. Das kann man überhaupt nicht mit keinem Wort oder mit der annähernd, in welche Richtung auch immer, vergleichen. Zu DDR-Zeiten war, es ging bei der Technik los. Wenn ich daran denke, dass meine Jungs die wahnsinnig die Westkohle getauscht haben zu einem irrsinnigen Kurs, nur damit sie sich ein paar Instrumente, ein neues Drums kaufen können und so weiter. Da war doch schon alles, lag im Argen. Das mussten die sich besorgen, die ganzen Gruppen. Wie haben die sich die Instrumente aus dem Westen besorgt? Und das war der Wahnsinn. Ich bin als Sängerin dann natürlich gut dabei weggekommen, weil das
Instrument war die Stimme.
Ja, alles, ja, ich habe nur die Stimme oder was nur und habe die Band getragen, aber sie mich natürlich auch. Und ja, da waren natürlich andere Prioritäten. Du musstest Leistung bringen. In der DDR war es so, dass du, die waren, das war immer schon super. Es gab ja in Berlin gab es auch eine Honorarkommission. Wenn du eine höhere Honorarstufe wolltest, musstest du dich präsentieren. Da gab es eine Jury, die haben entschieden. Es gab die A, B, C, ich weiß nicht, ob das noch weiß, Marcel, wurdest du eingestuft und so. Da war immer irgendwo auch eine Kontrolle, auch darfst nicht vergessen, das kleine Ländle, ja, mit 17 Millionen Einwohnern, eine Rundfunkstation, das hat sich da alles im Kreis gedreht, ja, das war doch so. Und da war, die legten natürlich auf Qualität, Du musstest auch ein bisschen singen können und du musstest Ausstrahlung haben. Da waren die Kriterien ganz hoch gesteckt. Du musstest nicht kein Musikstudium. Es gibt Leute, sie haben eine Naturbegabung. Siehe hier bei mir, ja. Aber das musstest du überhaupt nicht haben. Das hat man nicht verlangt. Und man hat auch nicht verlangt, dass du auf den Tourneen, in denen gab die Konzerten, Gastspieldirektion, die haben dann die Tourneeprogramme gehabt, wo dann die Künstler dann immerhin ein Jahr überlebt haben. Ne? Und du musstest auch nicht nur Osttitel singen und sowas, alles überhaupt nicht. Aber die Maßstäbe, was künstlerische Leistung anbelangt, das war sehr hoch. Und ja, mit zunehmender Technik, wo man mehr eine Stimme manipulieren kann oder ja, durch bestimmte, ich rede jetzt nicht von Artisten und so weiter, das sind Schwerstarbeiter, ja, die müssen auf der Bühne das bringen und wenn die Kugel runterfällt, fällt sie runter. Also das kannst du mit Technik nichts machen. Aber ich rede jetzt von meiner Branche, von Gesang und Gestaltung und Entertainment. Und es war eine ganz andere Herausforderung. Und dann und mit zunehmender Technik, mit zunehmenden anderen Bedürfnissen, musikalischen Wünschen seitens des Publikums, Modeerscheinung, ist das ja alles in eine andere Richtung gelaufen. Man konnte das im Studio, konntest du, wenn ich daran denke, wenn irgendeine Zeile nicht gut war, da haben die ein Band gehabt damals im Rundfunk, dann wurde das eingeschnitten, ja. Und dann später, wenn ich im Studio war, und dann im Westen habe ich ja ganz viel aufgenommen. Ich habe ja dann viele Jahre Peter Sebastian, Toi 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 Records, mein Danke-Album anlässlich meines 50-jährigen Jubiläums habe ich ja alles viel mit Peter gemacht. Und weißt du, da geht das alles, zack, sing noch mal und so. Das war auch dann nach der Wende da gab es ja noch LPs eine ganze Weile. Eine ganz andere, für mich wunderbar. Wunderbar, und ich glaube, das ging allen so. Ja, wenn man dann ist man viel, kommt man auch viel glaubwürdiger rüber, wenn man nicht jeden Satz 10-mal singen muss. Und so hat man auch Möglichkeit durch die privaten Studios. Ich habe ja dann selbst so DDR-Zeiten bei dem Klaus, auch hier in Neuenhagen, privates Studio, fingen wir an, schon an Mitte der 80er, privaten Studio. Das war ein Seelenerlebnis, dass man nicht nach 2 Stunden fertig sein muss und den Tag, du bringst ein Lied erst glaubwürdig rüber, wenn du es ein paar Mal gesungen hast, wenn du ganz in Ruhe dich in den Text hineinversetzt hast. Das dauert alles, ja, auch ehe man das auf der Bühne performen kann. Das braucht eine Weile der Entwicklung, deiner eigenen Entwicklung, auch dich in das Lied hinein. Ja, und das war natürlich dann nach der Wende alles. War nicht diese Fließbandproduktion wie zu DDR-Zeiten.
Und das Mediengeschäft, wir hatten ja damals nur 5 Sender, wenn man die Westsender dazu rechnet, und heute gefühlt 5.000, aber da hat sich natürlich auch vieles verändert.
Ja, da hattest du viel mehr Chancen, bekannt zu werden bei 5 Sendern. Das ist da ganz klar. Wenn du da einmal eine Unterhaltungssendung drin warst, dann warst du durch. Deswegen wollte mich ja Herbert Nold mit meinem Wie wird es sein, mit diesem Lied von Edward Simoni, wollte mich an die Abendsendung bei Caroline Reiber. Die hatte damals noch 8 Millionen Einschaltquote. Und ehe so ein junger Mensch bekannt wird bei 600 Fernsehsendern. Da muss ganz viel präsent sein. Ja. Das kann man überhaupt alles nicht vergleichen. Und damals die Abendsendung, warst du im Kessel Bundes drin, warst du durch. Ne? Und da wollten natürlich auch alle hin. Aber wenn ich dann denke, die Betriebe zum Beispiel, wir waren auch schon ein bisschen kleine Marktwirtschaft. Wir waren nirgendwo fest angebunden. Ich mit meiner Band, wir waren freischaffende Künstler.
Man muss auch sagen, wenn eine Amiga-Platte schlecht gelaufen ist, heißt das noch lange nicht, dass dann die nächste einfach so produziert wurde. Also Amiga hat auch sehr auf Umsatz
geachtet. Ganz Markt nach, die haben absolut nach marktwirtschaftlichen Verhältnissen gelebt. Und wir auch. Die Betriebe wollten die Künstler sehen, die Kessel Bundes waren. Und Amiga hat dann, wir haben nie erfahren, wie viel Platten verkauft wurden. Das ging da alles unter Platte. Da hat kein Mensch, wir haben ja überhaupt nicht gewusst. Jetzt habe ich hier am Telefon erzählt, kriegst eine Pauschalsumme und für eine LP 2.500 DDR-Mark, werde ich nie vergessen, abzüglich 20% Steuern. Das war günstig. hat es 2000. Und wie viel verkauft wurden, wusste kein Mensch. Ja.
In den letzten Jahren.
Ein anderes Leben, ja.
In den letzten Jahren hast du auf jeden Fall.
Das hat geschult. Das hat geschult, dass man auch mit Dingen klarkommt, mit einfachen Dingen. Ich singe heute a cappella ein ganzes Konzert. Ich brauche das, weil das hat natürlich geschult, aus diesen wenigen Dingen wirklich das Optimale rauszuholen, das wir zur Verfügung hatten.
Da fällt mir so als Nachrichtenmacher ja auch ein, wir haben jetzt mittlerweile täglich Meldungen gehabt vom Blackout. Stromausfall war jetzt irgendwo in Berlin und woanders. Also wenn Stromausfall ist, du kannst auf jeden Fall noch singen. In den letzten Jahren hast du auf jeden Fall viel Kabarett, Kabarett gemacht auch, standst viel auf der Bühne. Da möchte ich nochmal drauf sprechen, kann denn Lästern Sünde sein, heißt das Programm?
Ja, Zickengrenzchen war das. Das Zickengrenzchen waren 4 Leute und ich habe ja alles gemacht. Ich habe in den letzten 2 Jahren, letztes Jahr habe ich noch die Busebach gespielt in Frau Luna in Rüdersdorf.
Genau.
Ja, und vor 2 Jahren der Charlesfürstin mit einer Operette mitgespielt. Ich habe alles gemacht. Und dann eben, wie lange waren wir? 6, 8 Jahre mit dem Zickengrenzchen. Da war die Moderatorin aus Sachsen-Anhalt mit dabei, dann Sabine Swoboda, die war bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten hat die mal gespielt und dann noch eine andere Kabarettistin und das war natürlich ein völlig neues Pflaster. Da hatte ich vor der Premiere hatte ich so viel Waffelsausen, das kann kein Mensch, das war Wahnsinn, weil du, Marcel, das Problem bei meinen Konzerten kann ich quatschen, was ich will. Da bin ich
da alleine. Natürlich nicht.
Ja. Da bin ich alleine, ja. Aber wenn du so spielst, ein Kabarett, wo ein Satz dem anderen, du darfst nicht Falsches, nicht mal den Satz verkehrt sagen, sondern die wartet ja auf deinen Satz und hat den Anschluss dann und so. Oh, da habe ich nochmal eine ganz neue Erfahrung.
Lästerst du gern? Wenn ich hier raus bin, oh, jetzt hat er blöde Fragen gestellt, der Fischer, was ein dummes Gefrage.
Lästern positiv, aber ich denke einfach, ich würde mal sagen, ich bin ein Mensch, der Humor liebt, ja. Und Lachen ist doch das Schönste.
Wir haben mächtig gelacht hier.
Ja, und ich finde Lästern bis zum Bauchnabel ist in Ordnung. Aber nicht weit drunter.
Dann zum Schluss die Frage.
Ich musste nur sagen, humorlose Leute, ganz was Schlimmes, ist meine Lebenserfahrung. Renn bloß weg.
Ich zitiere meinen guten Freund Viktor Alders aus Holland, der sagte immer, ein Tag nicht gelacht, ist ein Tag nicht gelebt. Aber humorlos, da muss ich jetzt doch nochmal fragen. Ich wollte eigentlich die Pandemie schon weglassen, aber da frage ich sie doch mal. Also die Humorlosigkeit hat ja nun in den letzten 1,5 Jahren Umstände gefeiert. Wenn ich Karl Lauterbach im Fernsehen sehe, also dann sehe ich die Humorlosigkeit in der Endstufe. Wie bist du durch die Zeit gekommen? Hoffentlich mit Humor, oder?
Total mit Humor und ich habe ein wunderbares Umfeld hier. Ich habe mal alles aufgeräumt. Ich habe ja so viele Fotos, Briefe, Zeug. Ich sag dir, bin auf dem Boden rauf, hab da Zeug aussortiert, eingeklebt mal alles. Erinnerung. Und ich habe da wurden Erinnerungen wieder. Ja, da saß ich davor. Was, da warst du auch? Also, ja, bei so vielen Jahren, dann geht es schon mal, das, was ich gesehen habe, alleine 20 Jahre des Schiffsentertainment, die vielen Länder, ich war auf Galapagosinsel, Südsee, Karibik, alles und Grönland zweimal und Antarktis und so weiter. Das sind natürlich Erlebnisse, die sind so tief drin, man hat so viel, ja. Und dann passiert es natürlich, dass, und das war wunderbar für mich, ich habe dann hier tagelang schön sortiert und habe alles schön mal aufgeräumt und dachte, naja, es interessiert eigentlich gar keinen mehr. Aber für mich war es mal so mein Leben nochmal. Ja, und dann bin ich ja hier gern sowieso in der Natur, gehe viel spazieren. Und ich bin einfach auch gerne zu Hause. Ich habe überhaupt keine Probleme gehabt und habe mich natürlich vorschriftsmäßig nach all diesen Dingen hab gewartet, bis meine Hausärztin impft. Habe ich gedacht, in dieses so ein Zentren gehe ich nicht. Und dann, ja, alles gut und habe mich gefreut über, ich habe immer, wenn wir telefoniert haben, kennst du jemanden, der weit und breit ganz wenige, die wirklich Kontakt hatten zu einem Infizierten und der wirklich krank war. Aber es existiert ja.
Sicher,
es ist ja
sicher.
Ganz schlimm. Es ist ja, wenn es einem erwischt, ich weiß hier einen befreundeten Friseur, den hat es ganz schlimm erwischt. Also es existiert und ich hasse Menschen, die da diese Verweigerer. Und was soll das? Was soll das? Wir wollen doch alle gesund bleiben. Wir haben die eine Erde nur. Wir wollen doch gesund bleiben. Da müssen wir doch zusammenstehen und nicht uns kaputt machen gegenseitig. Ja, und so ein Typ wie Wendler, der wäre zu DDR-Zeiten, hätten sie gleich abgeschossen im wahrsten Sinne von der Karriere. Weißt du, solche Extreme, das ist doch krank.
Naja, also auf einen Wendler wäre ich jetzt auch nicht gekommen, ganz schlimm. Ja, also das ist natürlich ganz schrecklich. Aber
findest du nicht auch?
Also Wendler auf jeden Fall, ja, auch Naidu, aber das war schon immer eine sehr, sehr schwierige Geschichte.
Ich verstehe das nicht. Das sind Menschen, die haben hier ihr Leben in der Bundesrepublik und Deutschland aufgebaut. Warum? Was soll dieses provozieren? Ich war ein großer Fan von Xaver Naidu. Wunderbare Stimme, der Typ ist soulig, bluesig. Eine Wahnsinnsstimme. Und dann haut er sich so die Beine weg. Und ich verstehe auch Nena nicht. Was soll das? Was soll das? Ne? Wenn du auch viele Politiker, verstehe ich auch nicht. Ja, vor allem, weil jeder eine andere Meinung hat. Und da kommst du schon mal als Normalbürger durcheinander. Der eine sagt das so, der Virologe, der andere widerspricht dem.
Also was ich auf jeden Fall dazu sagen könnte oder sowas, was mich die letzten 16 Monate doch erschüttert hat, oder 18 sind es ja mittlerweile, wahrscheinlich bald 20 oder 24, man hat viel Angst gemacht. Und ich glaube, Angst ist immer etwas, was nicht gut ist. Auch für eine Genesung nicht.
Ja, absolut. Angst machen ist immer, und deswegen, um auf den Humor zurückzukommen.
Lachen. Was machen wir zu Weihnachten?
Ich habe gut zu tun im Dezember. Das freut mich sehr. Also werde ich wieder schöne Weihnachtslieder singen. Ja, freue ich mich auch sehr. Einmal im Jahr. Und dann wahrscheinlich ganz gemütlich hier in Familie zu Hause, denke ich mal.
Was gibt's zu essen?
Ich habe keinen Bock, irgendwo da groß wegzufahren.
Was gibt es zu essen zu Weihnachten bei TOS?
Was gibt's zu essen? Wir haben machen ganz neu. Sonst, wo Mutti, Vati alle noch lebten, da haben wir richtig geschlemmt. Gänsebraten und Ente. Und ach, Weihnachten war eigentlich ein, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber ja, es macht jeder, wie er will. Und Würstchen, Kartoffelsalat.
Nimm den Kuss als Souvenir. Danke, Regina Toss.
Nimm den Kuss als Souvenir. Schau, die Stadt geht schlafen. Lass ein bisschen Illusion zurück in mir. War es oder Glück, dass wir zwei uns trafen. Wenn du fort bist, dann erzählt mir der Nachtwind von dir. Wir lachten und tanzten, wir küssten uns sogar. Nun muss ich zwischen uns himmelhohe Wände, oder werden wir den Weg gemeinsam gehen? Nimm den Kuss als Souvenir, gib mir deine Hände, sag mir, darf ich daran glauben, dass wir uns Illusion zurück in mir. War es Zufall oder Glück,
wir zwei uns trafen. Wenn du fort bist, dann erzählt mir der Nachtwind von dir. Wir lachten und tanzten, wir küssten uns sogar. Zwischen uns himmelhohe Wände, oder werden wir den Weg gemeinsam gehen? Nimm den Kuss als Souvenir, gib mir deine Hände. Sag mir, darf ich daran glauben, wir uns wiedersehen. Ich will gerne daran glauben, dass wir uns wiedersehen.